Und jetzt die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit.
Ganz genau, herzlich willkommen. Die Sternzeit heute im Studio mit
Friederike Seeger
und Renato Schlegelmilch. Ja, bei uns geht es heute um 1425 Tage. Das sind 203 Wochen, 47 Monate oder einfach gesagt fast 4 Jahre. So lange waren die Einwohner der Stadt Sarajevo während des Bosnienkrieges belagert und von der Außenwelt abgeschnitten. Und das Ganze nicht irgendwann, wie man es von anderen Kriegen kennt, vor 70, 80 Jahren, sondern während der 90er.
Exakt. Und während der 90er, also Anfang der 90er, um genau zu sein, gab es einen Konflikt zwischen Volksgruppen des ehemaligen Jugoslawiens.
Und darum geht's heute in der Sternzeit. Wir besuchen heute die Stadt Sarajevo. Wir steigen ins Auto, machen eine Tour, lassen uns von einer Einheimischen erklären, lassen uns ihr Sarajevo vorstellen, und das hast du gemacht.
Genau, das habe ich gemacht. Ich war mit Naida unterwegs. Naida kommt aus Sarajevo, ist eine ältere Frau, hat schwarze Haare, sehr lustig und humorvoll, und die hat mir Sarajevo und die Umgebung gezeigt, und aber nicht nur die Stadt, sondern tatsächlich Kriegsschauplätze, also wo die Belagerung und der Krieg stattgefunden haben.
Wie die Menschen heute leben, 20 Jahre nach dem Bosnienkrieg, wie es überhaupt aussieht in Sarajevo und was das für eine Stadt ist, das hören wir heute in der Sternzeit-Reportage Mein Sarajevo. Gleich stellen wir aber erstmal Sarajevo selber und den Bosnienkrieg vor. Ja, wir freuen uns, dass ihr alle zuhört. In der Sternzeit-Reportage begeben wir uns heute auf eine Tour durch Sarajevo. Vor 20 Jahren hat dort der Bosnienkrieg stattgefunden. Die Stadt war fast 4 Jahre lang belagert. Ich muss aber ganz ehrlich sein, ich kenne mich nicht so gut aus in Südosteuropa. Da fängt es schon an. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, Sarajevo, ich weiß, es gibt die Stadt, aber ich weiß gar nicht, wo das überhaupt ist.
Sarajevo ist die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina und liegt quasi, also Sarajevo selber liegt nicht an der Küste, liegt eigentlich im Landesinneren von Bosnien-Herzegowina und liegt damit, und jetzt hoffe ich, dass ich nichts Falsches sage, südlich von Kroatien. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch keine Ahnung vorher, weil das ist irgendwie so eine Zeit, da war ich eben so unter 10 Jahre alt. Also da habe ich auch nicht viel mitbekommen davon.
Da hat man in unserem Alter nur gewusst, es gibt sowas, oder man weiß heute, es gab so einen Krieg, aber ich wüsste auch nicht wirklich, was da genau passiert ist, wer gegen wen gekämpft hat. Du weißt das besser, weil du dich damit befasst hast, und wir wollen jetzt erstmal Nachhilfe schaffen zum Thema Bosnienkrieg und hören, wie das Ganze abgelaufen ist Anfang der 90er.
US-Kampfjets über Banja Luka.
NATO greift im Bosnienkrieg ein.
Erster NATO-Kampfeinsatz über Bosnien.
In der Nacht hat die US-amerikanische Luftwaffe bei Banja Luka 4 serbische
Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung in Bosnien müssten umgehend gestoppt werden.
Bei dem ersten Kampfeinsatz der NATO seit ihrer Gründung kam
das militärische Eingreifen der NATO unter Führung der US-Truppen.
Die Meldungen überschlugen sich am 28. Februar 1994. Alle Nachrichtensender kannten an diesem Tag nur ein Thema, den Krieg in Bosnien-Herzegowina. Lange hatte die Weltgemeinschaft zugeschaut, wie sich Serben, Muslime und Kroaten auf dem Balkan bekämpften. An diesem Tag schoss die amerikanische Luftwaffe schließlich serbische Kampfflugzeuge über Bosnien ab, und damit hatte die NATO ihren ersten Kampfeinsatz seit der Gründung. Zuvor waren etliche Waffenstillstandsabkommen wieder gebrochen und Friedensverhandlungen vertagt worden. Und ungeachtet dieser Bemühungen um einen Frieden waren die heftigen Gefechte und schweren Kämpfe weitergegangen. Leiden musste wie bei jedem Krieg vor allem die Zivilbevölkerung. Mit dem Ziel der ethnischen Säuberung wurden auf beiden Seiten grausame Verbrechen begangen. Frauen und Kinder wurden vergewaltigt, Patienten vor den Augen ihrer Ärzte ermordet und Massenhinrichtungen in Konzentrationslagern organisiert. Eine 250.000 Menschen starb in diesem Krieg. Lange hatte die Welt einfach nur zugeschaut und dann versucht zu verhandeln. Doch schließlich sahen die Vereinten Nationen keine andere Lösung mehr als ein militärisches Eingreifen. An vorderster Front kämpften amerikanische und britische Soldaten. Der Premierminister von Großbritannien, Tony Blair, erklärte in einer Radioansprache im März 1994:
Nobody has tried harder than us.
Glauben Sie mir, niemand hat intensiver versucht zu verhandeln als wir. Wir haben 6 lange Monate gewartet und verhandelt, um Milosevic dazu zu bringen, diese Vereinbarungen zu unterschreiben. Dieser Vertrag ist simpel. Er verlangt, dass Schluss ist mit dem Morden und Vertreiben von unschuldigen Menschen. Aber erst wenn diese Verbrechen gestoppt sind, können wir zum Verhandlungstisch zurückkehren.
Schließlich wurden auch deutsche Soldaten im Sommer 1995 auf den Balkan geschickt. Lange hatte man im Bundestag und in der Bevölkerung über diesen Einsatz diskutiert. Und dann kam der 11. Juli 1995. Er ist als Höhepunkt der Gräueltaten auf dem Balkan in die Geschichte eingegangen, weil in der Stadt Srebrenica auf Befehl des serbischen Präsidenten Milosevic innerhalb von nur einem Tag 8000 Jungen und Männer abgeschlachtet wurden. Die UN reagierte sofort und bombardierte die militärischen Stellungen der Serben massiv. Und dann doch wieder ein Zeichen der Hoffnung. Am 1. November 1995 begannen die Gespräche in Dayton. An einem Tisch saßen und verhandelten die Präsidenten von Kroatien, Serbien und Bosnien-Herzegowina. 2 Wochen später der Durchbruch. Der Friedensvertrag von Dayton wurde unterzeichnet. US-Präsident Bill Clinton hatte erfolgreich vermittelt und beschwor kurz nach der Unterzeichnung eine friedliche Zukunft auf dem Balkan.
No one outside.
Niemand außerhalb des Balkans kann garantieren, dass Bosnier, Serben und Moslems jetzt friedlich zusammenleben und sich gegenseitig respektieren. Auch dieser Vertrag kann das nicht. Nur die Menschen selbst können für ein friedliches Miteinander sorgen.
Stefanie Gebert über die Hintergründe und die Geschichte des Bosnienkrieges.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Ja, man muss ordentlich reden, wir begeben uns in der Sternzeit-Reportage heute auf die Spuren des Bosnienkrieges. Unsere Reporterin Friederike Seeger ist nach Sarajevo gereist und hat dort Menschen getroffen und sich die Stadt angesehen. Ich frage direkt, wie bist du darauf gekommen, überhaupt dahin zu fahren?
Das hat eine längere Vorgeschichte. Also ich habe im Studium das erste Mal von Sarajevo gehört, beziehungsweise mich damit beschäftigt, auch vor allem mit der Belagerung. Und ab da wollte ich eigentlich immer unbedingt nach Sarajevo, vor allem die Stadt und die Menschen kennenlernen, die Geschichte kennenlernen, sehen, wie die Menschen dort leben und was vor allem auch diese Zeit mit ihnen gemacht hat. Das finde ich eigentlich ganz spannend.
Jetzt haben wir vorhin schon darüber gesprochen, man weiß, es gibt die Stadt, man weiß, es gab diesen Krieg, aber viel mehr wüsste ich jetzt auch nicht darüber. Was sind denn deine Erwartungen gewesen, bevor du dahin gefahren bist?
Ich hatte eigentlich keine Erwartungen, da war ich ein bisschen selber von mir überrascht. Ich war eher ein bisschen unter Spannung. Also ich fand es irgendwie spannend zu sehen, wie die Stadt aussieht, wie die Menschen sind. Was ist auch mal so, was für eine Mentalität die Menschen haben. Was werde ich da irgendwie auch sehen? Also werde ich auch irgendwie sehen, was der Krieg der Stadt angetan hat und wie begegnen die Menschen einem auch.
Ist es denn so, dass die Stadt tatsächlich heute noch, dass man der ansieht, dass da ein Krieg stattgefunden hat? Oder sieht die aus wie eine Stadt im Ruhrgebiet oder hier Köln? Oder?
Nee, man sieht eindeutig, dass da ein Krieg stattgefunden hat. Also es gibt viele Häuser, die noch gar nicht irgendwie wieder aufgebaut sind. So die kleineren Häuser, es ist so ein bisschen, es liegt ja alles auch am Hügel. Da sind kleinere zweigeschossige Häuser, das sind quasi so Einfamilienhäuser. Die sind oft irgendwie wieder hergerichtet, auch ein neuer Verputz dran. Dann gibt es aber teilweise wirklich Hochhäuser, wo du an den Fassaden so Einschusslöcher siehst, also dann die komplette Fassade entlang. Oder du siehst große Löcher von Granatbeschuss. Teilweise, was ich auch gesehen hatte, es gibt ein Haus, das auch auf der Tour gezeigt wurde, das komplett beschossen wurde. Und da ist an einer Seite, die haben sie quasi so gelassen, um zu zeigen, was der Krieg gemacht hat. Da war ein kompletter Balkon, der war eigentlich zur Hälfte, existierte der gar nicht mehr. Da haben die Leute dann eben wieder so ein bisschen Backsteine rein. Das war aber noch nicht verputzt. Man hat einfach gesehen, was das gemacht hat, auch mit diesen Häusern und den Wohnungen, also was auch das mit den Menschen gemacht haben muss, die da drin gewohnt haben.
Und das Ganze, obwohl dieser Krieg, diese Belagerung, diese Angriffe inzwischen schon fast 20 Jahre her sind.
Ja, das hat vermutlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass Bosnien-Herzegowina jetzt nicht kein reiches Land ist. Also es ist eigentlich ein sehr armes Land und da dauert es natürlich dann erfahrungsmäßig auch länger, bis wieder alles aufgebaut ist.
Wie ist das mit den Menschen? Was hast du von denen für einen Eindruck bekommen?
Ich fand sie unheimlich gastfreundlich und hilfsbereit und offen und also vor allem auch die jungen Bosnier, aber auch die Älteren waren sehr offen und wollten erzählen und haben auch geantwortet, wenn man sie gefragt hat. Also es war keine Hürde oder keine Grenze irgendwie da.
Und wozu wir jetzt zu unserem Reportagethema kommen, du bist einfach nicht bloß durch die Stadt gelaufen, du hast eine Tour unternommen, eine ganz besondere Tour. Du hast sozusagen eine Stadtführung der anderen Art mitgemacht.
Genau, ich war mit Naida unterwegs, ist eine kleinere, ältere Frau mit schwarzen Haaren, sehr herzlich, und sie ist in Sarajevo aufgewachsen, hat den Krieg und die Belagerung hautnah erlebt, zusammen mit ihrer Familie, mit ihren zwei Söhnen, und mit ihr saß ich in einem Auto und bin durch Sarajevo gefahren, immer mal wieder ausgestiegen, und sie hat mir und ein paar anderen gezeigt, an welchen Stellen in der Stadt und in der Umgebung der Krieg stattgefunden hat, welche Häuser beschossen wurden, wo tatsächlich Menschen auch gestorben sind und wie das war für sie.
Die Geschichte von Naida, die in Sarajevo lebt und wie du sie begleitet hast, wie ihr zusammen Sarajevo erkundet habt, das hören wir heute gleich in unserer Sternzeit-Reportage. Ja, geht gleich weiter nach den Nachrichten.
Sternzeit, das Jugendmagazin im Domradio. domradio-sternzeit.de.
Unsere Reportage heute heißt Mein Sarajevo. Im Studio sitzen immer noch
Friederike Seeger, hallo. Oh,
und Renato Schlegelmilch, hallo.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Mein Sarajevo heißt die heute. Wir sind unterwegs in der bosnischen Hauptstadt. Unsere Reporterin Friederike Seeger hat die bosnische Hauptstadt für uns besucht im vergangenen Jahr. Wir haben vorhin schon gesprochen über den Vertrag von Dayton. Damit wurde 1995 der Bosnienkrieg quasi vertraglich beendet. Ich muss aber ehrlich gesagt zugeben, obwohl wir das jetzt gehört haben, viel mehr weiß ich persönlich aber nicht über die Hintergründe des Bosnienkrieges.
Na, da bist du auch sicher nicht der Einzige. An mir ist das auch vorbeigegangen, was bei uns aber sicher daran liegt, dass wir einfach viel zu jung waren. Mhm. Kurz gefasst, in Bosnien-Herzegowina, da lebten und da leben vor allem unterschiedliche Ethnien, also Volksgruppen. Die drei größten sind die Kroaten, die katholisch sind, die Bosniaken, die sind muslimisch, und die Serben, die sind orthodox. Daneben gibt es natürlich noch Juden und Sinti und Roma, wobei die im Bosnienkrieg eher eine kleinere Rolle gespielt haben. Und diese Ethnie und Religion, die ist unheimlich entscheidend und vor allem auch entscheidend darüber, über was man mit jemandem redet und wie man sich jemandem gegenüber verhält.
Das heißt?
Und das ist eine Folge des Krieges. Naja, wenn du quasi jemanden begegnest und du weißt, der ist serbisch und bist du muslimisch und du weißt ja nie, was hat seine Familie getan oder was hat sein Vater getan, sein Bruder getan oder auf welcher Seite, politischen Seite derjenige auch steht. Und das ist schon ein Problem, also auch bei den jungen Bosniern, dass sie halt immer gucken, woher kommt derjenige, über was kann ich reden, welches Thema klammer ich aus, kann ich demjenigen vertrauen oder nicht.
Kann man das denn als Bürgerkrieg bezeichnen? Also haben die Volksgruppen selber gegeneinander gekämpft oder waren das bloß die Armeen?
Es waren eigentlich hauptsächlich die Armeen, also und da vor allem eben die Serben, die eigentlich einen serbischen Staat haben wollten. Die Bosnier wollten diesen serbischen Staat eben nicht, die wollten unabhängig sein. Und dadurch, dass sie unabhängig sein wollten, haben die Serben das als Kriegserklärung aufgefasst, haben dann eben Geschütze aufgefahren, haben Soldaten an bestimmte Stellen gestellt, haben und jetzt in Sarajevo in dem Fall eben die Stadt beschossen und auch die Zivilbevölkerung beschossen.
Und das Ganze, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, normalerweise, wenn man über Kriegsschauplätze redet, Kriegsschauplätze in Europa, denkt man an den Ersten, Zweiten Weltkrieg, Sachen, die 70, 80, in diesem Jahr teilweise sogar 100 Jahre her sind. Nun ist das Ganze aber in den 90ern passiert. Das ist jetzt ein greifbarer Zeitraum, das ist jetzt noch nicht so lange her.
Nee, das ist ein bisschen mehr als 20 Jahre, aber irgendwie ist es trotzdem aus unserem Gedächtnis verschwunden oder wirklich nie so richtig aufgearbeitet.
Jetzt haben wir gerade eben schon über den Krieg an sich gesprochen. Kannst du sagen, wie kam es direkt zur Belagerung von Sarajevo?
Es hat eigentlich angefangen mit dem Zusammenbruch Jugoslawiens. Da fing es an, dass die einzelnen Völker irgendwie so ein bisschen sich eben Territorien untereignen wollten. Die Serben wollten, habe ich ja schon gesagt, den rein serbischen Staat unter der Führung von Radovan Karadzic. Der sitzt immer noch in Den Haag vor dem Kriegsverbrechertribunal. Und die bosnisch-muslimische Bevölkerung, die wollte ein unabhängiges Bosnien-Herzegowina. Und im März 1992, da stimmten dann fast 100%, das muss man sich mal vorstellen, also es ist ja eigentlich die Mehrheit, für die Autonomie, und die Serben boykottierten das, die sahen darin eine Kriegserklärung. Und damit begann dann eigentlich die ganze Belagerung von Sarajevo. Am 5. April 1992, da schossen dann auch serbische Scharfschützen auf Demonstranten, die vor dem Hotel Holiday Inn demonstriert hatten. Und in ganz Sarajevo sieht man immer wieder so Gedenktafeln, die auch an dieses Attentat und an andere Attentate erinnern.
Wir haben es ganz am Anfang gesagt, 1425 Tage hat diese Belagerung gedauert. Das sind fast 4 Jahre in Sarajevo. Du warst jetzt selber da und hast, wir haben es vorhin schon auch erwähnt, eine ganz besondere Tour gemacht und hast die Kriegsschauplätze besucht.
Ja, und ich fand es auch ehrlich gesagt ziemlich seltsam. Also ich habe mich schon, ich hatte da schon ein bisschen Bedenken irgendwie. Ich fand das einerseits wichtig auch zu sehen und es wurde ja auch angeboten. Also ich habe ja nicht irgendjemanden gesucht und gesagt, zeig mir das mal. Aber ich hatte ehrlich gesagt Bedenken und ich habe mich ein bisschen wie so ein Kriegstourist gefühlt. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass die Menschen und vor allem eben Naida, die mich da rumgeführt hat, zeigen wollten, wie die Stadt aussieht und was sie erlebt haben. Und wir sind ja mit dem Auto unterwegs gewesen. Und das war ein ganz seltsamer Moment. Es war wie in so eine Zeitkapsel einsteigen und tatsächlich irgendwie zurückreisen in die 90er Jahre.
Was war es für ein Auto?
Das war so eine ziemlich alte, leicht verbeulte, rote Karre. beim Anfahren jaulte es immer so ein bisschen und die Handbremse war, glaube ich, auch recht schwer zu ziehen.
Also im Prinzip genauso, wie man sich es vorstellt, mit dem Auto durch Sarajevo zu fahren. Es geht los. Wir hören es gleich direkt, wie deine Tour abgeht durch Sarajevo im nächsten Teil unserer Sternzeit-Reportage.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Mein Sarajevo heißt die Reportage. Wir sind unterwegs in der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina, die während des Bosnienkrieges für 1425 Tage lang belagert und von der Außenwelt abgeschnitten war. Unsere Sternzeit-Reporterin Friederike Seeger hat sich die Hauptstadt zeigen lassen. Unsere Protagonistin, die dich durch die Stadt geführt hat, die habe ich hier auf dem Zettel immer bloß stehen als Naida. Warum habe ich keinen Nachnamen da stehen?
Weil der Nachname ein bisschen schwierig ist auszusprechen. Also sie heißt eigentlich Naida Susic Mehmedaic, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Aber sie hat sich mir auch immer als Naida vorgestellt und da war der Nachname nicht so wichtig.
Okay, dann ist das durchaus legitim. Jetzt hast du eine Stadtführung gemacht. Erste Frage bei einer Stadtführung, wo ging es denn lang?
Es ging erstmal ins Auto. Wir sind erstmal ins Auto eingestiegen, dann sind wir quasi auf der Straße um die Altstadt rumgefahren. Das ist so ein kleiner Altstadtkern und sind dann quasi ein bisschen rausgefahren, sind auf die Hügel um Sarajevo gefahren, waren da auch bei einer alten Bobbahn. Sarajevo hatte ja mal die Olympischen Winterspiele 1984 ausgetragen und sind von dort weiter Richtung Flughafen und haben uns da auch ein Tunnelmuseum angeschaut, das auch wichtig war im Krieg, der Tunnel.
Und Naida hat dann mit dir über ihre Heimatstadt sozusagen gesprochen.
Genau, sie hat mit mir über ihre Heimatstadt gesprochen und mir eben diese Plätze und die Häuser gezeigt und die Orte gezeigt, die eine wichtige und vor allem aber auch eine traurige Rolle gespielt haben während dem Krieg. Und sie sprach ein bisschen Deutsch und war während der Belagerung Sarajevos in ihrer Heimatstadt. Sie ist da geblieben, was gar nicht so einfach war, wie sie mir da erzählt hat.
Manchmal konnte man nicht aus dem Haus herausgehen. Meine Kinder, die waren ziemlich klein. Manchmal sind sie einen Monat nicht in der Schule gegangen. Und die Schule war manchmal in einer Wohnung, manchmal in einem Hof.
Was haben die denn dann gemacht, ihre Kinder? Also
zu Hause.
Das ist ja furchtbar, also ob es ja auch langweilig sei.
Oh, nicht langweilig, es war nicht langweilig. Angst war sehr.
Man kann sich das immer nicht so vorstellen. Ne? Deswegen habe ich da auch irgendwie nachgefragt, was die Kinder gemacht haben. Ich kam mir da auch ein bisschen doof irgendwie vor. Viele der Menschen, eben auch Naida und ihre Familie, die hatten eben Angst, unheimliche Angst, also lebensbedrohliche Angst eigentlich, weil sie ständig da unter Beschuss waren. Und jeder Schritt auf der Straße, also muss man sich mal vorstellen, ne? Jeder Schritt, wenn du rausgehst, jeder Gang zum Essen holen oder zum Wasser holen, war lebensgefährlich, weil da waren eben Scharfschützen, die waren teilweise auf den Dächern, die waren teilweise um die Hügel rum auf den Dächern, die schossen aus den Fenstern oder es wurden Granaten in die Stadt geschossen. Und täglich sind da teilweise 329 Granaten abgeschossen worden, von morgens bis abends. Und zum Teil, hat mir auch Naida erzählt, wurde ganz, ganz früh morgens damit angefangen und erst irgendwann in der Nacht hörte das auf und es war ein Dauerbeschuss.
Das heißt aber theoretisch, wenn du diese knapp 4 Jahre am sichersten überstanden hast, hast du tatsächlich versucht, überhaupt nicht aus dem Haus rauszugehen.
Ja, das ja auch wieder nicht, weil die Menschen mussten ja auch irgendwo an Lebensmittel kommen und die mussten Wasser holen. Die haben dann oft Dinge nachts gemacht, wenn das überhaupt ging. Also Naida hatte zum Beispiel eine Genehmigung, die durfte 24 Stunden am Tag rausgehen. Das hing ein bisschen damit zusammen, dass sie Chefin des diplomatischen Protokolls war und damit so ein bisschen eine Sonderstellung hatte. Der Rest hat mal irgendwie versucht, rauszukommen, irgendwie einen sicheren Weg zu finden. Also einfach war das sicher nicht.
Was ich mich frage, was versuchst du als Armee, was versuchst du als serbische Soldaten mit so einer Aktion zu bezwecken, die sich ja eigentlich fast bloß gegen Zivilisten, gegen Frauen, Kinder und Familien richtet?
Naja, man versucht eben die Bevölkerung irgendwie zu zermürben. Also gerade was ich gesagt habe mit diesem Beschuss, wenn du morgens aufwachst und du hörst als erstes diese Einschläge und das den ganzen Tag, du kannst eben kaum aus dem Haus gehen, du musst ständig irgendwie Angst haben, du weißt auch gar nicht, wie es deinen Freunden geht, du weißt nicht, wie es deiner Familie geht, weil du vielleicht auch gar nicht mehr Kontakt aufnehmen kannst und irgendwann drehst du halt am Rad. Also es geht vor allem irgendwie darum, die Menschen psychisch fertig zu machen.
Wie geht man damit um?
Ich glaube, die meisten haben irgendwie versucht, trotzdem irgendwie stark zu sein und irgendwie zu gucken, dass sie über die Runden kommen. Also Naida hatte ihre Mutter und ihre Tante, die hatte ihre beiden Söhne und hat, glaube ich, es geht einfach nur darum, zu überleben.
Und dann hast du gerade noch von einem Tunnel erzählt.
Genau, es gibt einen Tunnel, der gebohrt wurde quasi. Es war so ein kleines Stück, der führte ein bisschen außerhalb von der Stadt unter das Rollfeld vom Flughafen. Und da wurde versucht, eben Lebensmittel und reinzubringen, Verletzte aus der Stadt rauszubringen. Aber das war auch wieder gefährlich. Und was noch dazu kommt, ist eben, dass zum Beispiel auch die ganzen Toten, die konnten nicht begraben werden. Und da hat mir Naida auch was Spannendes erzählt.
Während des Krieges war es nicht möglich zu begraben, die Leute am Friedhof. Es war sehr gefährlich und man hat das gemacht fast überall, im Park, im Garten, manchmal im Häuser.
Und bei den Häusern muss man sich das so ein bisschen vorstellen. Also im Winter gerade wurden manchmal die Toten eben auch auf den Balkon gelegt. Also es klingt immer so furchtbar, aber das war da die Realität. Oder es wurde irgendwie in Kellern, weil einfach nicht begraben werden konnte.
Weil du keine andere Alternative hast.
Genau, weil es einfach nicht ging, weil das auch viel zu gefährlich war. Und die Parks, die wurden teilweise eben umfunktioniert. Da wurde dann eben Gemüse Gemüse angebaut, Kartoffeln angebaut, damit wenigstens ein bisschen was zu essen da war. Das Wasser, das war auch besonders knapp. Naida musste zum Beispiel jeden Tag zwischen 500 und 600 Liter Wasser schleppen.
Jeden Tag bin ich so 5-6 Mal gegangen, Wasser zu holen. Und sehr viele Einwohner aus Sarajevo sind getötet auf der Straße. Die sind gegangen, Wasser zu holen. In Hände habe ich 20 Liter von Wasser gehabt und hier in einem Rucksack 30 Liter.
Jeden Tag?
Jeden Tag.
Macht man sich gar nicht bewusst, wie alleine schon was zu trinken zu haben, zu überleben, was das für eine riesige Aufgabe dann ist. Du hast gerade von den verschiedenen Volksgruppen erzählt. Was ist denn mit Naida? Welcher Volksgruppe gehört die denn an?
Also Naida ist muslimisch, stammt aber aus einer sehr aufgeklärten und akademischen Familie. Und die Religion und auch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe spielt schon auch eine Rolle und vor allem auch nach dem Krieg eben mehr als vielleicht vorher. Während der Belagerung, hatte ich ja schon gesagt, war sie Chefin des diplomatischen Protokolls und musste sich da eben nicht immer an die Sperrstunde halten, aber musste zum Beispiel auch jeden Tag zur Arbeit und das war sehr gefährlich. Aber ich hatte allerdings den Eindruck, dass sie eigentlich mit viel was ganz anderem beschäftigt war und zwar diese fast 4 Jahre Belagerung, die ihr quasi eigentlich Leben geklaut haben.
Jemand hat 4 Jahre vor meinem Leben genommen. Warum? Das war ein Hotel.
Dieses Warum und dann sofort irgendwie weiter zeigen auf dieses, das war ein Hotel. Wir sind da eben an einem Hotel vorbeigefahren, das eigentlich komplett zerstört war. Das ist mir auch öfters aufgefallen. Also sie hat ganz oft nach persönlichen Geschichten ganz schnell das Thema gewechselt. Quasi ist, ob ihr das so ein bisschen, also ob ihr das unangenehm ist und sie auch eigentlich nicht so wahnsinnig gerne erinnert werden möchte, aber es trotzdem irgendwie raus muss.
Hat das denn auch damit zu tun, dass ihr zwei im Auto nochmal eine ganz andere Herangehensweise daran habt, als wenn du einfach mit der irgendwo in einem Raum sitzt und darüber reden würdest, wenn sie quasi durch ihre Heimatstadt fährt?
Ich glaube auf jeden Fall. Also es war ja auch so diese Situation, wenn man in einem Auto sitzt, man kann ja auch während der Fahrt nicht einfach rausgehen. Also man ist ja quasi in Anführungszeichen ein bisschen gefangen, kann irgendwie nicht den Ort wechseln, deswegen ist es vielleicht einfacher, einfach das Thema zu wechseln.
Auf alle Fälle finde ich das ein sehr spannendes Thema. Gleich machen wir weiter in unserer Reportage Mein Sarajevo mit dem nächsten Teil unserer Reportage. Vorher gibt's zur vollen Stunde den Pimp My Prayer und das ist ein Auszug aus einem Theaterstück. Wie das alles zusammenhängt, das gibt's gleich im nächsten Teil.
Domradio Sternzeit. Pimp My Prayer.
Komm, wir gehen. Wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Godot. Aus Warten auf Godot von Samuel Beckett.
Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Die zweite Stunde der Sternzeit. Am Mikrofon sitzen auch in dieser Stunde
Friederike Seeger
und Renato Schlegelmilch. Und wir haben gerade unseren Pimp My Prayer gehört, heute zu unserer Reportage Mein Sarajevo. Wir haben einen Auszug gehört aus Warten auf Godot von Samuel Beckett. Ich persönlich kann nicht den Zusammenhang herstellen zwischen Warten auf Godot und Sarajevo.
Ich habe es ausgewählt, weil es eigentlich die Situation der Menschen damals gut zeigt. Also es ist dieses Warten auf eine Situation oder bei Warten auf Godot, auf eine Person, in dem Fall Godot, der nie kommen wird. Also und bei den Menschen in Sarajevo war das eine Situation eben dieser Friede. Wenn du es dir vorstellst, fast 4 Jahre lang wartet man darauf, dass so eine Belagerung zu Ende geht.
Hast du das Gefühl, das hält ewig an, ne?
Genau. Und vielleicht muss man dazu auch ein bisschen sagen, Warten auf Godot wurde in Sarajevo auch aufgeführt und zwar Susan Sontag, ist eine ganz bekannte amerikanische Intellektuelle gewesen. Die hat das mit Schauspielern, die aus Sarajevo auch kamen, in Sarajevo geprobt und aufgeführt. Aber da wurde ihr auch immer vorgeworfen, dass sie eigentlich Kriegstourismus betreibt. Und das kommt meiner Situation ein bisschen nahe.
Was hat sie da für eine Antwort drauf gefunden?
Sie meinte, das ist, man muss das machen, weil es eigentlich moralisch gar nicht anders geht. Also sie wollte da eben hin, weil sie da direkt sein wollte bei den Menschen und weil sie denen irgendwie so ein bisschen zeigen wollte, dass diese Hoffnungslosigkeit irgendwie auch in anderen Fällen zu finden ist, eben wie in diesem Theaterstück und da was tun einfach.
Wir machen gleich weiter mit deiner persönlichen Tour durch Sarajevo in unserer Sternzeit-Reportage Mein Sarajevo.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Wir sind unterwegs mit dem Auto durch die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina, durch Sarajevo. Unsere Sternzeit-Reporterin Friederike Seeger hat sich von der einheimischen Naida ihre Heimatstadt, ihr Sarajevo, zeigen lassen. Und ihr seid unter anderem direkt an den Kriegsschauplätzen vorbeigefahren. Da frage ich mich, ist das nicht so ein bisschen makaber, wenn man sich das da anguckt, die Stellen, wo die Leute gelitten haben und gestorben sind?
Ja, ich hatte am Anfang der Tour im Auto schon ein bisschen Berührungsängste. Was kann ich irgendwie auch fragen, was nicht? Ist es nicht auch irgendwie seltsam, sich zerstörte Häuser zeigen zu lassen und sich vor allem irgendwie fremde Schicksale anzuhören? Also ich hatte da schon so ein bisschen Bedenken auch selbst. Aber Ich habe irgendwann gemerkt, dass es Naida eigentlich wichtig ist, ihre Erfahrungen zu erzählen und dass jemand eben zuhört und sich für ihre Geschichte interessiert. Und ich habe ihr aber allerdings auch die Frage gestellt, ob sie eigentlich nie daran gedacht hat, Sarajevo auch zu verlassen.
Ich war mit meiner Mutter und meiner Tante und ich konnte nicht meine Mutter und meine Tante hier lassen. Nein. Und ich bin zufrieden, dass ich bin nicht weggegangen, wirklich. Wissen Sie, es ist nicht leicht, alles zu lassen und irgendwo gehen.
Was ich mich da frage, ist, das ist ja schon kein einfaches Thema. Das ist ein emotional sehr belastendes Thema, wenn jemand da so über so eine schwierige Zeit spricht. Hast du denn, du in der Rolle der Journalistin, die war, hast du dir nicht noch manchmal so Zweifel gehabt, frage ich diese Frage jetzt, frage ich die nicht, das, was ich eigentlich wissen will? Hat man da so Bedenken?
Ich hatte auf jeden Fall Bedenken. Ich habe mich auch vor allem gefragt, wie frage ich denn dann? Also ich habe ja schon gemerkt, dass sie irgendwie gerne erzählen möchte, weil sonst hätte sie auch gar nicht zugestimmt. Aber wie frage ich? Also man muss jetzt auch nicht mehr irgendwie mit dem Beil da irgendwie kommen und draufhauen. Und was ich irgendwie auch so gemerkt habe, ist, dass es vor allem auch so ein bisschen darum ging, irgendwie, wie sie mit Situationen umgegangen ist und dass sie immer ziemlich tief eingeatmet hat, wenn es eben zu den Erzählungen kam, wie es war, mit der Angst umzugehen, mit diesem Eingesperrtsein, mit diesem Beschuss. Dann hat sie lange eingeatmet, eine Pause gemacht, da dachte ich mir manchmal, okay, jetzt warte ich einfach mal ein bisschen, und ich war immer ein bisschen überrascht, weil am Ende kam dann doch wieder was, und das meinte ich eben mit irgendwie, dass die Menschen erzählen wollen und dass sie auch wollen, dass ihre Geschichte gehört wird.
Hast du denn den Eindruck, das war für sie auch so ein bisschen, also du bist wahrscheinlich nicht die einzige Journalistin, mit der die so Touren macht, ne? Das wird die öfters unternehmen.
Also sie macht auf jeden Fall öfter Touren. Ich glaube, ich war die erste Journalistin, die sie da mit Mikrofon begleitet hat. Und eigentlich macht diese Tour auch ihr Mann, der das eben auf Englisch macht. Deswegen ist das auch für mehrere, beziehungsweise auch für andere Touristen. Sie hat halt zugestimmt, weil sie Deutsch spricht und weil sie deswegen mir auf Deutsch das erzählen konnte. Und ich fand schon, also ich hatte schon den Eindruck, dass sie das gerne machen möchte und dass sie da auch irgendwie einen Zugang hat.
Hast du denn den Eindruck, dass das für sie und auch für ihren Mann so ein bisschen Verarbeitung, so ein bisschen Therapie ist?
Ja, ich glaube, Therapie ist ein bisschen zu großes Wort dafür. Ich glaube, dass es ihnen einfach wichtig ist, das zu zeigen und dass es nicht in Vergessenheit gerät. Das ist, glaube ich, so das Ziel.
Wie es den Menschen heute geht, wie sie mit ihrer Vergangenheit klarkommen, wie nicht bloß Naida und ihr Mann, sondern auch wie die jungen Menschen in Sarajevo damit klarkommen, das ist der nächste Teil unserer Sternzeit-Reportage.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Wir sind zu Gast in Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina, in der zwischen 1992 und 1995 die gesamte Bevölkerung für knapp 4 Jahre belagert wurde, für 1425 Tage. Unsere Reporterin Friederike Seeger hat sich die Stadt angesehen, hat sich die Stadt von einer Einheimischen zeigen lassen. Ja, und wir haben vorhin schon viel über die Vergangenheit geredet, über die Belagerung selber. Du hast die Stadt heute gesehen, im vergangenen Jahr, um genau zu sein. Wie sieht die denn heute aus?
Na, in vielen Häusern sieht man schon noch Einschusslöcher. Manche Häuser haben eben riesige Löcher an der Fassade, die zum Teil notdürftig verputzt wurden. Dann gibt es aber auch wieder irgendwie Bauten, vor allem so Shopping-Malls, die irgendwie neu hochgezogen wurden und aus Glas und Stahl und Strahlen und ganz toll neu sind. Die Straßen, die sind zum Teil auch ausgebessert, dann aber wieder ziemlich holprig. Aber Naida hat das Ganze auch mit Humor genommen und von sich erzählt, wie Bosnier zum Beispiel zu Straßensperren sagen.
Wir nennen das liegende Polizei. Das für Auto.
Damit man nicht so schnell fährt, ja. Oder?
Liegende Polizei.
Die liegende Polizei, damit man nicht so schnell fährt. Wenn man über die Einheimischen allgemein spricht, also sie versucht das mit Humor zu nehmen, merkt man denn, wenn man die sieht, wenn man mit denen spricht, merkt man an, was die durchgemacht haben vor 20 Jahren?
Naja, auf den ersten Blick nicht. Ich glaube, das ist wie bei jedem anderen Menschen auch. Aber was bei vielen Menschen ist, dass die lebensbedrohliche Angst eben erlebt haben und traumatisiert sind. Und wie mir eben auch vor Ort erzählt wurde, ich habe dazu aber keine verlässlichen Zahlen, geht im Schnitt zum Beispiel die Hälfte des Einkommens der Bosnier für Psychopharmaka drauf, und viele reden auch nur mit ihrem Psychologen über die Erfahrungen, die sie gemacht haben.
Die Hälfte des Einkommens?
Die Hälfte des Einkommens, und das ist nicht wirklich viel. Es gibt zwar eine Krankenversicherung, oft zahlen die aber nicht, da gibt es dann auch wieder irgendwie ein bisschen Probleme, und es ist schwierig für die Menschen dort.
Das heißt, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was auch nicht so einfach zu lösen ist.
Auf jeden Fall, ja.
Der Bosnienkrieg selber, die Belagerung, 20 Jahre ist das her. Merkt man denn, dass sich das Land so langsam politisch davon erholt?
Die Frage kann man so einfach gar nicht beantworten. Also in Gesprächen mit Naida, aber auch mit anderen Bosniern, da hatte ich schon den Eindruck, dass vor allem die Bewohner in Sarajevo das Ganze hinter sich lassen wollen. Sarajevo ist auch so ein bisschen, hat eine andere Stellung. Also es ist, Sarajevo steht eigentlich nicht für ganz Bosnien-Herzegowina, weil es eine ganz andere Geschichte hat. Aber so einfach ist es auch generell auch im ganzen Land nicht. Im Parlament von Bosnien-Herzegowina gibt es nämlich unterschiedliche Parteien und die wiederum, die gehören oder vertreten die unterschiedlichen Ethnien, also die Serben, die Kroaten, die Bosniaken. Und genau die Parteien, die behindern sich eben eigentlich gegenseitig. Da kommen viele Reformen, werden gar nicht umgesetzt, es geht nicht weiter, es gibt kaum Jobs. Die Wirtschaft besteht eigentlich zum großen Teil aus Vetternwirtschaft und aus Korruption.
Also ein Problem, was auf verschiedenen Ebenen besteht und was in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch nicht so leicht zu lösen ist, sondern an dem noch gearbeitet werden muss.
An dem auf jeden Fall gearbeitet werden muss. Da ist nur, also wenn man das von außen betrachtet und auch die Bosnier selber sagen eigentlich, ist, also da geht nichts voran. Da, es geht eigentlich, steht alles irgendwie auf Stillstand und die Parteien blockieren sich, die Bevölkerung kommt irgendwie nicht voran, kriegt kein Geld, verdient kein Geld und ist ein bisschen hoffnungslos da.
Unsere Sternzeit-Reportage zum Thema Bosnien, zum Thema Sarajevo. Zum Schluss noch dich persönlich gefragt, du hast im Vorhinein gesagt, du hattest keine großen Eindrücke, keine großen Vorurteile, keine Erwartungen. Hat sich dein Bild trotzdem von dieser Stadt, von diesem Land, von den Menschen durch diese Reise geändert?
Geändert? Ich hatte ja, wie gesagt, keine Erwartungen. Also ich bin begeistert von der Stadt. Ich finde sie wunderschön. Ich finde die Menschen unheimlich, nett und herzlich und toll. Ich würde auf jeden Fall nochmal hinreisen und mir nochmal ein bisschen genauer alles anschauen.
Friederike Seeger war für uns in Sarajevo, hat sich die Stadt angeguckt. Vielen Dank für deine Reportage. Vielen Dank auch an Naida. Jetzt muss ich nochmal den Nachnamen von dir wissen.
Oh Gott, ich weiß es auch nicht mehr. Susic Mehmedajic, wenn ich es richtig ausgesprochen habe.
Auch nochmal herzlichen Dank daran für unsere Reportage. Das war's mit der Reportage. Wir beschäftigen uns aber auch noch in der kommenden halben Stunde weiter mit Sarajevo und mit Bosnien. Also dranbleiben lohnt sich definitiv auch weiterhin.
Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio. domradio-sternzeit.de.
Noch eine halbe Stunde lang sind wir zu Gast in Sarajevo in der Sternzeit. Am Mikrofon, so lange noch,
Friederike Seeger
und Renato Schlegelmilch. Hallo.
Hallo.
Die Sternzeit im Domradio. Wir sind immer noch zu Gast in Bosnien und jetzt wollen wir uns um junge Menschen in Bosnien kümmern. Die müssen genauso wie wir die Schulbank drücken, Vokabeln oder vielleicht Grammatik lernen. Für viele Kinder und Jugendliche in Deutschland ist das die Horrorvorstellung überhaupt. Und das Ganze dann auch noch freiwillig machen, das ist geht bei uns gar nicht. Aber in Bosnien sieht das ein bisschen anders aus. Viele junge Menschen haben in ihrem eigenen Land kaum eine Chance auf einen richtigen Job. Was bleibt, sind dann eben Sprachkurse und die Hoffnung, dann mit diesem Wissen einen Job im Ausland zu bekommen. Gerade Deutschkurse sind da beliebt und unsere Kollegin Nadine Thielen war bei einer Unterrichtsstunde Deutsch in Bosnien dabei.
Jetzt haben wir vorher uns die Konjugation bevor, während und nachdem angeguckt. Ne? Jetzt haben wir hier so einen zeitlichen Ablauf. Wie könnte man das jetzt verbinden mit den Konjugationen? Habt ihr da Beispielsätze?
In dem Raum, in dem Dorothee Baumann Deutsch unterrichtet, hallt es. Der Raum hat keine Tür. Er liegt im Untergeschoss. Eine Treppe führt von der Haustür direkt hierher. Ursprünglich stand hier eine Garderobe. Jetzt sind die Kleiderständer weggeräumt. Fenster gibt es nicht. Nina und Suleiman sowie Sabina und Irdin sitzen an den Tischen. Vor ihnen steht Dorothee Baumann.
Der Nebensatz ist in einer anderen Zeitform als der Hauptsatz.
Hier im Goethe-Institut in Sarajevo sitzen Nina, Suleiman, Sabina und Irdin, um Deutsch zu lernen. Eigentlich sind die Räume im Goethe-Institut größer. Es gibt Fenster und jeder Raum hat einen Beamer. Weil mehr junge Leute Deutsch lernen wollen, als es Räume gibt, sitzen die vier mit ihrer Lehrerin jetzt in der Garderobe. Sie schauen zu, wie Baumann bunte Zettel an die weiße Tafel klebt. Die Schüler sollen einen Ausflug an die Wasserfälle und einen Winterbasar planen. Dabei müssen sie Nebensätze benutzen. Mit Grammatik hat Irdin eigentlich nicht viel zu tun. Er studiert Informatik in Bosnien und Herzegowina. Noch. Bald will er nach Österreich.
Ich lerne Deutsch, weil ich Masterstudium in Österreich wollte gehen. weil ich habe dort mein Liebe. Und ja, Österreich ist besser, weil der System ist besser. Also, wir finden mehr Möglichkeiten in Österreich.
Neben ihm sitzt Sabina. Sie ist Juristin. Dank eines Stipendiums kann sie bald in Düsseldorf promovieren. Sie schaut zur Tafel, genau wie Suleiman. Er geht noch zur Schule. Wenn er seinen Abschluss hat, will er in Frankfurt studieren. Sein Vater lebt schon dort. Alle, die hier im Deutschunterricht sitzen, sind gut ausgebildet. Trotzdem wollen sie ihre Heimat verlassen. Die Deutschlehrerin Dorothee Baumann lebt in Sarajevo. Tag für Tag erlebt sie die Sorgen der jungen Bosnier.
Die Arbeitslosenquote ist extrem hoch, gerade unter jungen Menschen. Das Bildungssystem ist eigentlich mehr eine Anstalt für Beschäftigungstherapie. Also es heißt einfach nicht, wenn man studiert hat, dass man danach auch irgendwelche verbesserten Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat.
Seit dem Krieg in Bosnien vor 20 Jahren hat sich die Situation kaum gebessert. Das spüren auch die vier, die hier Deutsch lernen. Die Wirtschaft steht still. Die politischen Parteien blockieren sich gegenseitig. Das Land versinkt in Vetternwirtschaft und Korruption. Dorothee Baumann.
Dann besteht natürlich immer die Gefahr, ohne Kontakte kann man, wenn man zum Beispiel ein Produkt oder im IT-Bereich was arbeiten will, kommt man erstmal gar nicht an Kunden ran, weil einfach alles schon so sehr festgefahren ist. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass viele, das ist noch eine ganz andere Ebene, dass eben auch viele Grundstücke, dass die Besitzverhältnisse nicht geklärt sind, dass es eben auch sehr, sehr schwierig ist, sich örtlich hier festzulegen.
Also legen sich viele auf Deutschland oder Österreich fest. Nina und Suleiman sowie Sabina und Irdin haben sich über die Schulhefte vor ihnen gebeugt. Sie schreiben Sätze in die Zeilen. Mit diesen Sätzen wollen sie weg aus Bosnien und Herzegowina. Dorthin, wo sie sich etwas aufbauen können. Nur Nina überlegt noch. Während sie schreibt, legt sie ihre Stirn in Falten. Sie stockt, hebt den Stift, dann setzt sie ihn wieder aufs Papier. Nina ist eine ausgebildete Psychologin und sie hat Arbeit. Sie lehrt Psychologie an der Universität.
Ich bin Ausnahme, weil es in general sehr schwierig ist für die Leute, hier junge Leute, hier Arbeit zu bekommen, ja.
Trotzdem überlegt Nina manchmal, wie es wäre, nach Deutschland zu gehen. Sie könnte ihre Doktorarbeit dort schreiben, vielleicht dort leben. Jetzt aber schauen ihre Augen auf das Schulheft. Mit dem Zeigefinger fährt sie über die Zeilen. Sie liest ihren letzten Beispielsatz vor.
Bevor Sie Tombola machen, magst du einen Raum anmieten?
Musst du einen Raum anmieten?
Mittlerweile ist es 9 Uhr am Abend. Der Unterricht ist gleich zu Ende. Die Schüler haben einen langen Tag hinter sich. Trotzdem, keiner zappelt ungeduldig auf seinem Stuhl. Eines ist allen klar. Deutsch lernen, das ist hier mehr als Unterricht. Es ist endlich eine Perspektive für die Zukunft.
Freitag um 6. Bis dann.
Chancen für eine bessere Zukunft für die jungen Menschen in Bosnien, die gibt's unter anderem durch Deutschunterricht. Nadine Thielen hat so eine Deutschstunde in Bosnien für uns besucht. Unsere Sternzeit heute heißt Mein Sarajevo. Ja, und darum geht's auch sogar in unseren Musiktipps.
Ladies and gentlemen, please give a big warm applause for
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Sie sind schön und sie sind klug. Diese ganzen Misses, die Schönheitskönigin, egal ob vom ganzen Universum, Miss Universum oder ob man einfach nur sich Miss Castrop Rauxel anguckt. Mehr als 100 Jahre bevor es Deutschland sucht den Superstar und diese ganzen anderen Castingshows gab, gab es tatsächlich schon Misswahlen und es gibt sie eigentlich immer. Sogar wenn links und rechts vom Laufsteg die Bomben einschlagen.
Zum Beispiel auch in Sarajevo Anfang der 90er Jahre, als gerade der Bosnienkrieg begonnen hatte. Bono, der Sänger der irischen Band U2, drehte über genau diese Misswahl einen Film. Und das während die Menschen sicher an so ziemlich alles dachten, nur nicht an Schönheitswettbewerbe. Wer braucht also eine Misswahl, wenn um einen herum geschossen wird?
Trotzdem, die Wahl zur Miss Sarajevo wurde durchgezogen. Und Bono hat gemeinsam mit seiner Band U2 und dem Produzenten Brian Eno und sogar dem Opernsänger Luciano Pavarotti ein Lied dazu geschrieben.
Miss Sarajevo heißt dieser Song und stammt von einem ziemlich erfolglosen Album. Original Soundtracks heißt es, veröffentlicht nicht unter dem Bandnamen U2, sondern unter dem Pseudonym Passengers. Auf der CD sind lauter Filmmusiken zu finden, die U2 teilweise zum laufenden Bild improvisiert haben, sozusagen im alten Stummfilmstil.
Ja, obwohl es nicht ganz so erfolgreich war, zu einem Hit hat es dann doch tatsächlich gereicht. Das ist dann der beschriebene Miss Sarajevo, worin gefragt wird, ob es denn jemals wieder die Zeit gibt, geben wird, in der man Dinge tun kann, die die Menschen normalerweise tun, einkaufen, beten, Weihnachten feiern, Musik hören. Die Antwort bleibt aus, stattdessen betritt eben immer diese besagte Miss Sarajevo die Bühne, als wenn nichts passiert wäre.
Und 2 Jahre nach Ende des Bosnienkrieges konnten U2 diesen Song tatsächlich live in Sarajevo aufführen. Sie waren damit die ersten Weltstars, die sich in die zerschossene Stadt aufgemacht hatten.
Wir hören es gerade schon im Hintergrund. Unser erster Musiktipp für heute, Miss Sarajevo von U2.
Domradio Sternzeit. Abgehört. Domradio Sternzeit. Abgehört.
Durch solche Projekte wie Live Aid oder auch die Aktion Deine Stimme gegen Armut konnte man sehen, dass es Musiker gibt, denen eben nicht nur ihr eigener Ruhm am Herzen liegt, sondern auch die Not der Menschen im Rest der Welt, besonders die in Afrika.
Es gibt Musiker, die sind immer dabei, wenn es um den guten Zweck geht. Unser Kölner Urgestein Wolfgang Niedecken zum Beispiel oder der große Vorreiter in Sachen musikalische Charity Bono mit U2. Heute haben wir ja schon den Titel Miss Sarajevo gehört.
Bono selbst kommt aus Irland und heißt in Wirklichkeit übrigens Paul Hewson. Klingt nicht ganz so beeindruckend wie Bono. Mittlerweile ist er den Regierungschefs fast der ganzen Welt wohl bekannt, denn regelmäßig isst er zum Beispiel mit hohen Herren oder Damen zu Abend. George Bush steht auf seiner Liste, Tony Blair, Angela Merkel und sogar der Papst. Ja, und bei diesen Abendessen erinnert Bono dann gerne immer daran, doch bitteschön mehr für die Armen zu tun. Mindestens 1% des Staatshaushaltes ist Bonusforderung.
Und sein quasi Initiationserlebnis hatte er Mitte der 80er Jahre, als er mit seiner Frau nach Afrika reiste. Beim Rückflug saßen sie in ihrer Maschine und sagten sich, es kann nicht sein, dass wir unser Leben jetzt einfach so weiterleben, als hätten wir das hier alles nicht gesehen. Und die erste Konsequenz war der Song Where the Streets Have No Name.
Er spricht darin über die westlichen Prachtalleen, auf denen wir uns mit feinen Kleidungsstücken und anderen Luxusgütern eindecken, ja, während es eben in Afrika Dörfer und Straßen gibt, die noch nicht mal Namen haben.
In Afrika sterben täglich 8000 Menschen an AIDS und da hat Bono auch die Kirchen auf dem Schirm. Er verlangt nämlich, dass die Kirchen die Menschen in Afrika nicht vergessen. Für Bono gehört das zur christlichen Verantwortung dazu.
Unser zweiter Musiktipp für heute, Where the Streets Have No Name von U2.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Und das war dann auch noch unser zweiter Musiktipp für heute, Where the Streets Have No Name von U2. Und damit verabschieden wir uns dann auch. Wir beschließen heute unsere Sternzeit. Mein Sarajevo hieß die. 2 Stunden lang waren wir per Auto unterwegs in Sarajevo und haben die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina 20 Jahre nach dem Bosnienkrieg vorgestellt. Friederike Seeger war unsere Reporterin. Danke dafür nochmal. Ja, und die Sendung, die
gibt's von heute, gibt's zum Nachhören im Internet auf domradio-sternzeit.de und auch zum Runterladen als Podcast.
Sehr ans Herz zu legen ist in dem Zusammenhang, ich sag's immer wieder gerne, auch unsere Facebook-Seite facebook.com/domradio-sternzeit. Ja, in der nächsten Woche, da begeben wir uns in das spannende Feld der Kommunal- und Lokalpolitik, begleiten wir einen jungen grünen Politiker. Das wird auch wieder sehr spannend und uns bleibt an dieser Stelle nur noch uns zu verabschieden. Am Mikrofon in den vergangenen 2 Stunden waren
Friederike Seeger
und Renato Schlegelmilch und wir sagen tschüss.
Tschüss.
Das war die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit